herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Klima im Kopf, dem Psychologists for Future Podcast. In dem Podcast beschäftigen wir uns wie immer mit Themen rund um Psychologie und Klimakrise. Ich bin Armin, ich bin Psychologe und wissenschaftlicher Mitarbeiter.
Und ich bin Celine, Psychologin und in Weiterbildung zur psychologischen Psychotherapeutin. Wir freuen uns, dass ihr heute wieder dabei seid.
Ja, Celine, wir setzen heute unsere Reihe zur Klimakommunikation fort. Mhm. Wir haben uns ja in vorherigen Folgen hier im Podcast schon damit beschäftigt, wie wir im persönlichen Umfeld gute Klimagespräche führen können, aber auch wie wir öffentlichkeitswirksam über die Klimakrise kommunizieren können und auch damit, wie wir mit Kindern und Jugendlichen dieses schwierige Thema besprechen können. Heute widmen wir uns einer Zielgruppe, die wir vielleicht nicht so direkt auf dem Schirm haben, wenn wir Klimakommunikation hören, oder?
Ja, also heute geht es um die Rolle der Wirtschaft und wie wir als klimabewegte Menschen auf VertreterInnen von Unternehmen und Konzernen zugehen können und auch etwas bewirken können. Ein Sprung in ein neues Level sozusagen.
Ja.
Nicht nur mit Menschen als Individuen übers Klima sprechen, sondern mit Personen als WirtschaftsakteurInnen, die eine Funktion in einer ganzen Organisation erfüllen.
Die heutige Folge, die eignet sich darum, vor allem für alle, die die Rolle von Unternehmen umtreibt und die sich fragen, wie sie vielleicht ein bisschen dazu beitragen können, dass ein nachhaltiger Wandel auch in der Wirtschaft stattfindet.
Und vor allem auch für alle, die bereits gute Erfahrungen mit Klimagesprächen im Freundeskreis und in der Familie gemacht haben und die auch Lust haben, das nun einmal in einem anderen Kontext auszuprobieren.
Ja, und als PsychologInnen fragen wir uns vor allem, wie kann das gelingen? Wie können wir wirksame Klimagespräche mit VertreterInnen aus der Wirtschaft führen? Und genau mit dieser Frage haben sich einige unserer Psychologists for Future KollegInnen beschäftigt, nämlich unsere sogenannte AG Neustart Wirtschaft. In der AG ist ein praktischer Gesprächsleitfaden entstanden. Und über den hast du, Celine, dich mit einem der AG-Mitglieder ausführlich unterhalten.
Ja, genau. Und das war echt total spannend. In meinem Gespräch mit unserer Psychologist for Future-Kollegin Constanze hören wir später nochmal mehrmals rein.
Aber bevor wir das tun, würde ich ganz gerne nochmal einen Schritt zurücktreten, weil wir hier gefühlt ja echt zwei große Fässer öffnen. Klimakrise und Wirtschaft. Ja, und beides sind so weitreichende und komplexe Felder, die gleichzeitig ja total eng miteinander in Verbindung stehen. Denn wenn wir über das Klima reden, müssen wir immer auch einen Blick auf die Wirtschaft werfen. Und da würde ich gerne noch mal ein bisschen tiefer vorher einsteigen.
Ja, genau, danke Armin, richtig. Also auf der einen Seite trägt die Wirtschaft als Teil eines kapitalistischen, auf Wachstum ausgerichteten Systems zu einem großen Teil zu den Treibhausgasemissionen bei und feuert dadurch ja auch die Klimakrise an. Auf der anderen Seite verursacht die Klimakrise jetzt schon verheerende wirtschaftliche Schäden. Sie bedroht unsere ökonomische Stabilität und erfordert in Zukunft drastische Veränderungen bei Unternehmen.
Also die Wirtschaft treibt die Klimakrise an, ist aber auch massiv von ihr selbst betroffen.
Ja.
Und auch wenn wir als PsychologInnen natürlich einen psychologischen Blick auf das Thema werfen wollen, lohnt es sich vielleicht als Verständnisgrundlage für uns alle, glaube ich, nochmal kurz einen genaueren Blick auf dieses Wechselspiel zu werfen.
Ja, und es ist kein Geheimnis, dass Wirtschaft, Handel und Industrie die Klimakrise vorantreiben. Wir denken da vermutlich als erstes an die fossile Energiewirtschaft, also die Kohleindustrie, die Öl- und Gaskonzerne. Und tatsächlich stellt die Energieerzeugung in Europa auch den Sektor dar, der mit Abstand am meisten CO2-Emissionen erzeugt. Aber wir sollten auch andere Wirtschaftszweige nicht vernachlässigen, zum Beispiel die Bauindustrie, in der für die Produktion von Zement, Stahl und Glas viel Energie benötigt wird.
Oder auch die Landwirtschaft, Lebensmittelerzeugung, da muss ich gerade dran denken.
Mhm.
Zum Beispiel in Viehbetrieben wird das ja extrem klimaschädliche Gas Methan viel emittiert und natürlich bedroht allein die intensive Flächennutzung, die Ökosysteme und auch die biologische Vielfalt. Und viel zu oft wird ja auch nach wie vor Regenwald gerodet oder irgendwo Moor trockengelegt, um ja Flächen, die eigentlich ja wertvoll für unser Ökosystem sind, als landwirtschaftliche Flächen zu nutzen.
Ja, absolut. Und darüber hinaus hatte und hat die zunehmende Globalisierung von Produktionsprozessen einen starken Einfluss auf die klimatischen Veränderungen. Also das liegt unter anderem daran, dass die Lieferwege immer länger werden, Außerdem geraten viele kleine und mittelgroße Unternehmen in eine Abhängigkeit von multinationalen Konzernen, die oft eine Monopolstellung haben. Und das Problem ist, in diesen komplizierten Lieferketten sieht man kaum noch, wo genau ökologische Schäden entstehen oder unter welchen prekären Bedingungen die Menschen arbeiten müssen und mussten, die an der Produktion beteiligt sind.
Gutes Beispiel für Verflechtung von sozialen und ökologischen Krisen und Schwierigkeiten.
Absolut.
Aber ja, auch vor dem Hintergrund gibt es ja zum Glück auch gute Nachrichten mit Blick auf das Thema, wenn wir zum Beispiel so an den rasanten Ausbau von erneuerbaren Energien denken oder auch die ganzen Initiativen, die entstehen, um wieder mehr auf die regionale Erzeugung zu setzen. Und übrigens vielleicht auch gut zu wissen oder sich dessen bewusst zu sein, laut Statistischem Bundesamt ist in Deutschland die CO2-Emissionsintensität im Jahr 2020 gegenüber dem Jahr 2010 in allen Wirtschaftszweigen zusammengenommen gesunken, und zwar um 8,4%, immerhin.
Wichtig hierbei vielleicht noch zur Einordnung, ja? Emissionsintensität ist ja nicht das gleiche wie absolute Emissionen. Hm. Emissionsintensität gibt die Menge an Emissionen im Verhältnis zur wirtschaftlich erzielten Leistung an, was bekanntlich am Bruttoinlandsprodukt oder an einzelnen produzierten Waren an sich gemessen wird. Absolute Emissionen hingegen sind die gesamte Menge an Treibhausgasen, die freigesetzt werden. Wir haben also in Deutschland zuletzt weniger Emissionen gebraucht, um die gleiche Wirtschaftsleistung zu vollbringen. Wir müssen aber am Ende natürlich die absoluten Emissionen reduzieren. Das passiert auch, aber eben nicht so schnell, wie wir es bräuchten, wie es nötig wäre.
Ja, guter Punkt. Danke für die Einordnung. Okay, bevor wir uns hier zu sehr in wirtschaftswissenschaftlichen Details verlieren, Bruttoinlandsprodukt und Emissionsintensität, halten wir vielleicht kurz fest, es geht also schon an manchen Stellen auch in der Wirtschaft in die richtige klimafreundliche Richtung und trotzdem schaden ja nach wie vor viele Unternehmen noch massiv unserem Klima. Und auf der anderen Seite wirkt die Beziehung ja eben auch andersherum, also das Klima, das sich durch diese nicht nachhaltigen Wirtschaftsweisen über Jahre stark verändert hat, das schadet der Wirtschaft auch selbst wiederum.
Genau. Und diese Schäden können wir jetzt schon erkennen. Und die Auswirkungen werden in Zukunft ja auch noch stärker als irgendwie gerade spürbar und auch noch stärker als gedacht. Gell? KlimaökonomInnen unterscheiden hier in zwei Kategorien. Zum einen beeinflusst die Klimakrise die Wirtschaft direkt, zum Beispiel die Landwirtschaft durch Ernteausfälle bei Trockenheit und Unwetter.
Oder vielleicht auch sowas wie Transportwesen, da muss ich gerade dran denken, durch ja, so sich die verändernden Umweltbedingungen. Ich weiß, dass im Rhein zum Beispiel das Wasser oft so niedrig ist, dass da gar keine Containerschiffe mehr lang fahren können. Und genau, vielleicht das auch zum Beispiel für diese direkten Auswirkungen.
Ja, genau. Und es gibt auch noch indirekte wirtschaftliche Auswirkungen, die durch die Klimapolitik und die erforderlichen Transformationen in Unternehmen entstehen. Na, dazu zählt zum Beispiel die CO2-Bepreisung. Die macht beispielsweise Produktionsprozesse und Anlagen mit hohem CO2-Ausstoß langfristig nicht mehr rentabel. Das treibt die notwendigen Veränderungen zur Umstellung auf eine nachhaltige, klimafreundliche Wirtschaftsweise zwar voran, ist für den Moment der Transformation aber vielleicht auch mit einer gewissen Belastung für die Betriebe vorhanden und macht es ja nicht so attraktiv, gell? Also zumindest kurzfristig.
Ich versuche es gerade nochmal zusammenzufassen. Also die Wirtschaft hat einen sehr starken Einfluss auf das Klima, würde gleichzeitig jedoch selber auch total stark davon profitieren, das Klima besser zu schützen. Die Wirtschaft hat also große Macht und man dürfte meinen, auch eigentlich selber einen großen Anreiz, etwas zum Positiven, also in Richtung Nachhaltigkeit, zu verändern.
Ja.
Ja, jetzt sind wir hier ja aber ein Psychologie- und kein Wirtschaftspodcast. Wo kommt denn jetzt vielleicht auch unsere Perspektive und Expertise als PsychologInnen ins Spiel, Celine?
Also mit der Frage, was wir als PsychologInnen da beizutragen haben, beschäftigen sich auch einige unserer Psychologists for Future KollegInnen und haben diese Frage, glaube ich, noch nicht so ganz abschließend beantwortet, weil es eben ja ziemlich komplex ist.
Ja.
Dennoch stellt sich eben auch bei uns immer wieder die Frage, natürlich, wie so ein Wandel in Richtung Klimaneutralität und Nachhaltigkeit in der Wirtschaft angestoßen und unterstützt werden kann. Ja, und da fühlen wir uns als normale BürgerInnen in der Regel ziemlich machtlos, wenn wir nicht gerade selbst an entsprechenden Hebeln in großen Unternehmen sitzen.
Stimmt, also Hebel ist auch ein gutes Stichwort, denn tatsächlich haben wir uns ja in Folge 31 unseres Podcasts schon damit auseinandergesetzt, wie wir von innen heraus, wenn wir irgendwo Hebel haben, in Organisationen einen Wandel in Richtung Nachhaltigkeit anstoßen können. Da lohnt sich, glaube ich, nochmal reinzuhören in die Folge. Denn ja, unsere Idee war, bestimmt sind einige von uns oder von unseren Hörenden ja Angestellte oder vielleicht auch irgendwo ehrenamtlich Mitglieder in einer Organisation. Aber ja, in der Regel sind wahrscheinlich die wenigsten wirklich EntscheidungsträgerInnen mit großer, machtvoller Position in einem Wirtschaftskonzern.
Wer weiß, wer uns zuhört. Jetzt könnte man natürlich auch sagen, dass wir zumindest als KonsumentInnen einen gewissen Einfluss auf Unternehmensentscheidungen haben, nämlich durch unsere Konsumentscheidungen. Stichwort Angebot und Nachfrage. Und grundsätzlich wollen wir das natürlich begrüßen, weiterhin, klar, wenn Menschen bei ihrem Konsum auf klimafreundliche Produkte achten. Aber aus einer reinen Nachfragelogik heraus wird sich leider wohl kaum ein notwendiger Wandel einstellen.
Ja, und wir laufen dann vielleicht auch immer ein bisschen Gefahr, so Greenwashing oder so zum Opfer zu fallen, also nur scheinbarer Nachhaltigkeit von Produkten. Und ja, wir wissen ja, dass auch bei vielen Menschen diese Nachfrage nach nachhaltigen Produkten leider noch gar nicht gegeben ist, beziehungsweise bei vielen auch nicht möglich ist, je nachdem, welche Rahmenbedingungen und Ressourcen mir zur Verfügung stehen, weil viele nachhaltige Angebote sind ja leider für viele schwer erhältlich oder auch einfach zu teuer. Also, ich würde sagen, wir können daraus ziehen, die Unternehmen selbst sind also weiterhin maßgeblich in der Verantwortung, da was zu ändern.
Absolut. Und wir NormalbürgerInnen, so in Anführungszeichen, können aber nicht nur durch unsere Kaufentscheidungen Signale in Richtung Unternehmen senden, sondern wir können natürlich auch versuchen, in die direkte Kommunikation zu gehen. Und da kommt nämlich die Psychologie ins Spiel.
Yes.
Und zwar, ein Teil unserer Expertisen ist ja wirksame Klimakommunikation. Das ist ja auch hier eins unserer Kernthemen.
Sehr gut. Ja, also Kommunikation in Richtung Unternehmen ist ein gutes Stichwort. Da fällt mir auch als erstes so ein, dass es ja auch einige Kampagnen gab, irgendwie Social-Media-Kampagnen oder so, mit denen ja auch Druck auf Unternehmen ausgeübt wird und wurde. Und ein Stück weit in der Vergangenheit da auch schon Organisationen in die Verantwortung gezogen werden konnten, oder?
Ja, das prominenteste Beispiel ist da wahrscheinlich die Kampagne, die so groß gewesen ist nach dem Einsturz der Textilfabrik Rana Plaza in Bangladesch, 2013. Da haben sich viele KonsumentInnen über Social Media dafür eingesetzt, dass mehr Transparenz in der Modeindustrie gegeben wird. Unter dem Hashtag Who Made My Clothes stellten sie öffentlich Fragen an Modemarken, um herauszufinden, unter welchen Bedingungen ihre Kleidung produziert wird. Und durch den öffentlichen Druck begannen dann auch tatsächlich viele Unternehmen, ihre Lieferketten offenzulegen und nachhaltigere Produktionsstandards einzuführen. Also da ist schon ordentlich Druck gemacht worden und der Hashtag hat auch heute noch eine Bedeutung.
Ja, und ich muss da gerade dran denken, eben aus dem Bereich Lebensmittel, da gab es ja auch so einen großen Aufschrei um so die Produktion von Palmöl, weil das ja massiv zur Abholzung von Regenwäldern beiträgt und auch ja einfach viele Tier- und Pflanzenarten bedroht. Ich glaube, der Orang-Utan war da immer so das Vorzeigebeispiel, die Vorzeigetierart. Und ich erinnere mich, dass es da auch einige Kampagnen zu gab und natürlich auch Petitionen und so. Und klar, ist es nicht aus der Welt, aber heute sieht man zumindest auf vielen Produkten ja auch Siegel oder mehr Informationen darüber, ob Palmöl enthalten ist und unter welchen Bedingungen das erzeugt wurde.
Noch besser können wir unsere psychologische Expertise aber in direkte Gespräche mit Einzelpersonen einbringen. So wie wir vielleicht Klimagespräche in unserem persönlichen Umfeld führen, so können wir auch ein Klimagespräch mit WirtschaftsakteurInnen und UnternehmensvertreterInnen führen. Auch nur Menschen, ne?
Ja, stimmt. Und ich glaube, genau diesen Gedanken hatten unsere KollegInnen aus der AG Neustart Wirtschaft vor einiger Zeit. Und sie haben dann über 2 Jahre hinweg an einem Leitfaden für Gespräche mit WirtschaftsakteurInnen gearbeitet. Da hast du dich, glaube ich, ein bisschen mehr reingefuchst in den Leitfaden.
Genau, und den Leitfaden, den habe ich auch gelesen. Den gibt es nämlich kostenlos zum Download auf unserer Webseite. auf sci4f.org.
Genau, den genauen Link werfen wir wie immer auch in unsere Folgennotizen.
Und wenn ihr Interesse an einer gedruckten Ausgabe habt, könnt ihr euch übrigens auch direkt an die AG wenden. Die haben eine E-Mail-Adresse und freuen sich über eure E-Mail. Und zwar ist die wirtschaft@psychologistsforfuture.org.
So, jetzt würde ich sagen, genug Informationen. Lass uns mal in dein Gespräch reinhören. Du hast dich ja mit unserer Psy4F-Kollegin Constanze aus der AG unterhalten, oder?
Genau, voll gern. Also sie ist Psychotherapeutin und hat maßgeblich an der Entwicklung des Gesprächsleitfadens mitgewirkt. Also zum Einstieg habe ich Constanze gefragt, wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass sie diesen Leitfaden mitentwickelt hat.
Ich bin echt sehr gespannt. Ja, dann würde ich sagen, lass uns da doch mal reinhören, oder?
Ja, gern.
Tatsächlich bin ich auf die Idee gekommen, mich mit der Wirtschaft zu beschäftigen, nachdem ich in 2021 Gespräche mit PolitikerInnen der damaligen Regierungspartei geführt habe. Und das war doch relativ bizarr, sage ich mal, sodass ich dann dachte nach einer Weile, nee, da muss es noch einen direkteren Weg geben, um Veränderung in der Wirtschaft anzustoßen. Weil ja die Wirtschaft halt neben Politik und BürgerInnen einfach ein ganz wichtiger Bereich ist, wenn man bedenkt, dass 100 Unternehmen für 70% der Treibhausgasemissionen zuständig sind und dass das ein Sektor ist, wo man unbedingt ran muss. Man denkt so, die Wirtschaft, das ist so groß und abstrakt und so, aber letztendlich sind es ja immer Menschen, die da jeden Tag kleinere oder größere Entscheidungen treffen. Und mit denen kann man ja reden. Außerdem sind wir als PsychologInnen ja sowieso prädestiniert darin, erstmal Veränderungsprozesse zu begleiten, aber andererseits auch natürlich Gespräche zu führen und Fragen zu stellen und in Kontakt zu kommen mit Menschen, um da was anzuregen. Und dass wir als PsychologInnen einfach Expertise haben im Bereich Gesprächsführung, die wir anderen Engagierten dann auch zur Verfügung stellen können. Wir sehen, dass es ja klimabewegte Menschen gibt, die manchmal nicht wissen, wie sie es anstellen können, die irgendwie ins Gespräch gehen wollen, aber nicht wissen, wie. Und der Leitfaden bietet eben da genau eine Möglichkeit für eine Struktur und die Entwicklung von einem Plan, was ja erstmal Sicherheit gibt. Und natürlich sind da auch Infos drin. Wir haben so einen Teil, der eben so die Vorbereitung und den Einstieg ins Gespräch darstellt. Dann haben wir einen Teil, der eben verschiedene Beispielfragen und Vorschläge, auch Checklisten enthält und auch natürlich jede Menge Lösungen. Ja, es macht ja Sinn, über Lösungen zu sprechen und über Veränderungspotenziale, die man abfragen kann, was vielleicht schon gut läuft, wo man anknüpfen könnte. Und es gibt auch tatsächlich so Checklisten, die also die Bereiche erklärt, wo es in Unternehmen möglich ist, Emissionen einzusparen. Da kommt man ja so als Laie nicht vielleicht direkt immer drauf. Ne? Und da haben wir dann, um das zu erleichtern und dass dann nicht jeder irgendwie groß noch nachrecherchieren muss, haben wir noch ein Kapitel gemacht mit Hintergrundinfos, wo wir zum Beispiel das mit diesem CO2-Budget erklären, warum es jetzt eben so schnell gehen muss, die Emissionen zu reduzieren. Das haben, glaube ich, in der Dringlichkeit einfach viele wirklich noch nicht verstanden. Und das macht unbedingt Sinn, das selbst verstanden zu haben, aber auch weiterzugeben. Und dann haben wir einen Teil, wo eben diese Emissionen in Unternehmen herkommen. Ne? Es gibt ja seit 2025 auch so eine EU-weite Berichtspflicht. Also solche Dinge, die man normalerweise vielleicht eben nicht weiß, die sind dann halt dort einmal einfach erklärt. Oder wie es einfach grundsätzlich mit Veränderungsprozessen ist, da gibt es ja verschiedene Stadien. Da haben wir uns Gedanken gemacht, wie kann man auf diese verschiedenen Stadien, an der sich die Person oder das Unternehmen befindet, halt passend drauf eingehen. Und wir haben auch so Hilfestellungen drin, wie man auf typische Verzögerungsargumente reagieren kann. Und letztendlich ist der Leitfaden dann aber so flexibel, dass er auf sehr viele Anwendungssituationen hin genutzt werden kann. Und man kann das halt als klimabewegte Person alleine machen oder auch in einer Gruppe. Wir haben uns da bemüht, sehr verständlich das zu machen. Ja, es sind auch Abbildungen drin, es ist bunt, es ist, glaube ich, schon ansprechend und einfach leicht anwendbar für alle.
Ja, jetzt sind wir ja direkt schon in den Aufbau des Leitfadens eingestiegen und da scheint ja echt einiges drin zu stecken. Das ist ja auch, glaube ich, ein ganz schön langes Dokument.
Ja, voll. Ich habe Constanze dann gebeten, mir mal zu schildern, wie ich als klimabewegte Person den Leitfaden konkret nutzen und so ein Gespräch mit WirtschaftsakteurInnen angehen kann.
Also es handelt sich ja dann auf jeden Fall um ein vorbereitetes Gespräch, dass man eine Auswahl an Fragen hat, sich schon auch auf die Situation sachlich vorbereitet, also Informationen, ein bisschen was recherchiert über das Unternehmen oder die Person oder die Position dieser Person in dem Unternehmen. Ja. Und dann haben wir auch so Hilfestellungen drin, wie kommt man denn in Kontakt? Es gibt eine Mailvorlage, es kann auch ein Kennenlerntelefonat geben. Es gibt Einstiegsfragen, das kann man zum Beispiel vorab ja auch gut üben, dass man das einfach auch mal so ein bisschen spielt. Ja, wir haben halt dann im zweiten, also in einem größeren Teil des Leitfadens eine Auswahl von Fragen drin. Also wir dachten tatsächlich anfangs, es wäre sehr simpel. Wir sammeln einfach unsere Ideen von Fragen und wählen dann die Top 3 oder Top 10 aus, die dann alle allen stellen können. Ja. Und daran sind wir auf jeden Fall grandios schnell gescheitert, weil wir festgestellt haben, anhand unserer Überlegungen, aber auch der Testgespräche, dass das so nicht funktionieren kann, weil doch die Unternehmen sehr unterschiedlich sind, auch die Situationen und die Personen, auch in welchem Stadium der Veränderung sozusagen sich die Person und das Unternehmen schon befinden und was es da braucht. Und es macht auch einen Unterschied, wie viel Zeit man eigentlich zur Verfügung hat fürs Gespräch. Mhm. Na, sind das irgendwie nur 10 Minuten, 20 oder hat man anderthalb Stunden? Das macht einfach einen Unterschied. Und es macht auch einen Unterschied, ob man die Gesprächsperson kennt oder nicht. Also ob es jemand aus dem Bekanntenkreis, ja irgendwie der Mann einer Freundin oder die alte Schulfreundin oder so ist. Oder ob man da als vereinsengagierte Person eine offizielle Mail schreibt an ein großes Unternehmen, an die Führungsebene und dort in einem ganz anderen Kontext und einer ganz anderen Beziehungsbasis sozusagen reingeht. Und naja, es macht ehrlich gesagt schon natürlich ein bisschen Aufwand, dass das nicht in 5 Minuten vorbereitet ist, das muss man klar sagen. Aber also es ist halt eine Chance, sich vorzubereiten, dass man sich schon überlegen kann, was machen die denn schon gut oder was ist dieser Person wichtig? Ja, das ist ja überhaupt in der Klimakommunikation so, dass also eins der wichtigsten Dinge, auf das einzugehen, was der Person wichtig ist. Ne? Und Klimaschutz ist ja auch im Wirtschaftskontext einfach mal Selbstschutz. Und da vielleicht zu gucken, wo sind da die Interessen, dann kann man sich auch vorbereiten, indem man halt sich nicht nur die Fragen aussucht, sondern das halt auch ausprobiert, das für sich mal durchspricht, weil unter Stress können wir nicht so gut Sätze bilden oder nachdenken. Und dann ist es gut, wenn man das einfach schon mal für sich ausgesprochen hat oder vielleicht sogar im Rollenspiel mit anderen mal ein bisschen probiert hat und dann ein bisschen Sicherheit gewinnt oder mehr Sicherheit gewinnt. Und dann ist es natürlich Improvisation. Also wenn es dann erstmal läuft, ergeben sich ja dann Ansatzpunkte. Das kann sich dann auch vielleicht in eine andere Richtung entwickeln, als die man gedacht hat. Aber trotzdem bietet dann halt ein Leitfaden von Fragen einen Pool, aus dem man sich halt das Passende aussuchen kann. Und auch wenn das Gespräch gelaufen ist, hinterher nochmal gucken kann, okay, jetzt ein paar Anregungen, womit könnte es weitergehen, ja? Ich habe es zum Beispiel so gemacht, wenn ich Gespräche geführt habe, dann habe ich mir eben ein paar Fragen rausgeschrieben oder ein paar Seiten kopiert, das angemarkert und dann habe ich mir auch die Antworten dazu geschrieben, weil es ganz praktisch ist, auch das nochmal nachzureflektieren mit einer anderen Person im Idealfall und kommt dann auch vielleicht nochmal so auf ein paar Ideen oder kriegt nochmal ein bisschen was gespiegelt, wo man da vielleicht in irgendeine Falle getappt ist oder worauf man nochmal zurückkommen möchte oder so. Ja, weil es vielleicht ja nicht nur ein Gespräch bleibt, sondern weil man vielleicht hinterher mal noch eine E-Mail verschickt oder sich nochmal trifft oder vielleicht auch die andere Person auch nochmal auf einen zukommt. Und dann hat man vielleicht oder mit hoher Wahrscheinlichkeit Spaß auch dran. Jedenfalls war das auch bei anderen so, die dann Gespräche geführt haben, wenn sie erstmal über diesen ersten Schritt gegangen sind, dass sie dann auch auf jeden Fall mehrere Gespräche geführt haben. Und das war dann auch immer anders. Man lernt eine Menge selber dazu. Ja, und es macht auf jeden Fall auch total Sinn, weil wir alle, die wir das durchgeführt haben, in irgendeiner Form den Eindruck hatten, dass wir Denkanstöße ermöglicht haben. Dass es so Momente gab, wo die Person, da habe ich ja noch nicht so drüber nachgedacht. Gute Frage. Ja, also solche Situationen gab es auf jeden Fall.
Okay, das klingt für mich auf jeden Fall vielschichtiger und vielseitiger, als ich das als erstes mir vorgestellt habe.
Und ich habe Constanze daraufhin nochmal gefragt, für welche Zielgruppen sich so ein Gespräch denn überhaupt eignet.
Ja, man denkt, glaube ich, zuerst so an irgendwelche geschäftsführenden Leitungspersonen, ja. Aber das muss nicht unbedingt sein. Es können auch Angestellte, ganz normale Mitarbeitende sein. Es können Personen sein, die man durch irgendeinen persönlichen Kontakt kennt. Also, dass man schon mal irgendwo eine Basis hat, dass die andere Person auch weiß, ich will da jetzt keine Beschimpfungen, Vorwürfe, irgendwas von mir geben, sondern wir wollen uns mal unterhalten. Und deswegen lohnt sich es auch, mal selber zu gucken, wer das denn sein könnte, so im Umfeld. Abgesehen davon, dass man vielleicht als Regionalgruppe XY da mal die Firma irgendwas anschreibt. Ne? Das kann man trotzdem auch machen. Und man kann natürlich sich an einen der großen Unternehmen wenden, ne, die mit den hohen Emissionen, oder an bekannte Unternehmen. Aber es können auch andere sein. Es können mittelständische Betriebe sein. Man muss einfach auch pragmatisch gucken, wo kommt man denn überhaupt ran? Ja? Wen kennt man?
Ja.
Und das kann, wenn man im Gesundheitswesen ist, eben in dem Bereich sein. Es könnten aber auch vielleicht Verbände sein aus Industrie oder Handwerk, wo man sagt, ja, hier wollen wir doch mal ranhorchen, vielleicht auch in irgendeiner Form unterstützen oder ja, einfach auch Präsenz zeigen und Interesse zeigen und ein bisschen Druck machen letztendlich vielleicht auch. Noch besser, man kennt da jemanden. Und,
ja.
Oder jemand kennt jemanden und dann ergibt sich daraus vielleicht was, wo man dann an eine höhere Ebene vielleicht kommt.
Okay, also es geht nicht nur um die CEOs und die Betriebsleitungen von Konzernen, sondern ich kann selber auch schauen, zu welchen Unternehmen ich vielleicht eh schon einen Bezug habe und an welche Kontakte ich überhaupt herankomme. Und das kann natürlich dann auf allen Ebenen von so einem Unternehmen sein.
Ja, absolut. Und das macht es vielleicht noch niedrigschwelliger, so ein Gespräch einfach mal auszuprobieren. Jetzt hat Constanze ja nicht nur den Leitfaden entwickelt, sondern auch selber schon erprobt, was ich einfach mega cool finde. Und darum habe ich sie dann auch gebeten, uns ein paar von ihren Erfahrungen zu schildern, wie das denn so lief in den Gesprächen.
Also, ich habe mit verschiedenen Bekannten und Freunden oder so über Eckkontakten gesprochen. Da hat jemand in einem Pharmaunternehmen gearbeitet, jemand in der Telekommunikation und dann war da ein Finanzdienstleister dabei. Einer hat in einer Firma, die Industriegase herstellen, gearbeitet und das waren so die Kontakte. Und dann hatte ich auch einen Kontakt zu jemandem aus einem großen Chemieunternehmen. Mit dem habe ich mal telefoniert. Wir haben 2 Online-Termine gehabt, mehrere Mails geschrieben und ich wurde auch mal zu einer Werksführung eingeladen vor Ort. Und das war schon sehr spannend, muss ich sagen. Ich glaube, es gab schon erstmal eine kooperative Grundhaltung, ja. Durch so ein kleines Telefonat oder so, dass man dann schon mal festgestellt hat, okay, das ist ein ganz normaler, netter Mensch und man ist halt irgendwie engagiert und umweltorientiert und das möchte ja die Person auch selber sein. Also diese Person hatte ja auch selber Einstellungen in diese Richtung, ne? Und dann, ich habe wahrscheinlich nachgefragt, ob ich vor Ort mal vorbeikommen kann, denke ich. Genau, und dann bin ich da so richtig mit Anmeldung und durch die Schranke und den Sicherheitsdienst und dann waren wir da unterwegs und dann hatte er sogar eine Präsentation vorbereitet. Das heißt, es war irgendwie schon witzig, Ich war da zwar nur eine Person, aber es war klar, hier beschäftigen sich gerade mehrere Personen in diesem Unternehmen damit, dass jemand von einer Klimaschutzorganisation kommt.
Ja.
Und das hinterlässt natürlich Spuren, weil ich habe mir natürlich auch angehört, was schon gut läuft, aber auch was schwierig ist natürlich. Und das stimmt ja auch, weil Industrie- und Wirtschaftsprozesse sind halt irgendwie eingefahrene Strukturen. Und es ist schon richtig, dass man das nicht einfach irgendwie mal schnell umkrempeln kann, selbst wenn man will. Aber ich konnte halt auch sagen, weil zu dem Zeitpunkt eben doch eine recht gute Basis für ein Gespräch da war, dass die Physik sich leider eben nicht dafür interessiert, wie viel Zeit wir denn gerne noch so hätten.
Das ist schon inspirierend zu hören, finde ich, wo sich Constanze da schon hingewagt hat und wie die Unternehmen auch so auf ihre Gesprächsanfrage eigentlich eingegangen sind. Ich finde, es bleibt aber so ein bisschen noch die Frage, was kann das jetzt tatsächlich überhaupt bewirken?
Ja, kann ich verstehen. Das habe ich mich auch gefragt. Und darum auch mal bei Constanze nachgehakt, was denn so ihre prägendste und erfolgreichste Erfahrung war, ne?
Prägend, weil eindrucksvoll war dieses Gespräch bei diesem Chemieunternehmen. Da kommt man ja im Leben nicht hin. Das ist einfach spannend. Man kommt mal in Kontexte rein. Ja, und erfolgreich, muss ich sagen, woran misst man Erfolg? Das ist ja schwierig, ne? Also gut, ich bin es halt aus der Psychotherapie gewöhnt, dass man mit einem Gespräch jetzt nichts Großes umkrempelt, aber trotzdem stetig etwas erreicht, sodass am Ende einer Therapie doch in vielen Fällen eine positive, durchaus auch größere Veränderung vonstatten gegangen ist, obwohl man ja nur geredet hat. Aber das ist halt wirksam, ja? Das ist wirksam, man stößt was an, es gibt ein paar Schritte und dann entwickelt sich es weiter und dann strahlt das aus und dann kann man ja immer noch was verbessern, unterstützen und reinbringen und so weiter. Man braucht dann natürlich erstmal grundsätzlich eine realistische Erwartungshaltung, ne? Also ich glaube, die Idee, jetzt mit einem Gespräch was Großes zu reißen, wird zum Scheitern verurteilt sein. Aber was man als Erfolg für sich definieren kann, ist doch, wenn man hinterher das Gefühl hatte, okay, das hat Sinn gemacht. Hier hat jemand vielleicht jetzt eine neue Idee, einen Denkanstoß, irgendeinen Impuls, den es vorher nicht gab. Und was der andere dann damit macht, das sehen wir ja nicht. Aber wir können uns bewusst sein, dass wir in diesem gesamten Prozess ein Puzzleteilchen bewegt haben und es ja auch noch andere Menschen gibt, die eben positive Einflüsse haben, andere Kontexte oder auch Druck, ganz klar, nur durch Gesetze. Alle diese Dinge wirken ja halt auch. Genau, insofern ist man selbst halt irgendwie ein Rädchen im Getriebe der Veränderung und das würde ich als Erfolg bezeichnen. Und es ist ein gutes Gefühl, weil man sehen kann, okay, cool. Klar habe ich es als Einzelperson nicht rausgerissen, aber ich habe einen Beitrag geleistet. Fühlt sich gut an.
Interessant. Also so ein Gespräch ist vielleicht nur so ein kleiner erster Impuls, aber im Zusammenwirken mit anderen Faktoren, kann es vielleicht doch etwas bewirken. Das war jetzt so mein Take daraus.
Ja, würde ich sagen, meiner auch. Apropos Impuls. Wie es sich für unseren Podcast gehört, habe ich auch Constanze zum Abschluss gefragt, ob sie einen praktischen Impuls an unsere Hörenden hat.
Einfach machen und ausprobieren, sich irgendeine Person schnappen, wo es nicht schlimm ist, wenn man da eben zweimal mit dem Satz anfängt, ist doch egal, ja. Einfach ausprobieren und sich mal aus der Komfortzone begeben, sich das trauen und wenn das gut läuft, sich es auch an anderer Stelle trauen und man wächst mit seinen Aufgaben. Ja. Natürlich war ich auch am Anfang super aufgeregt und das verflüchtigt sich aber, weil man dann nach der Weile halt eine Übung und Routine entwickelt und dann macht's halt nur noch Spaß, ist doch schön. Aber man muss halt erstmal einfach anfangen. Genau.
Ja, also mich freut gerade echt zu hören, dass so ein Gespräch offenbar auch einfach eine gute Erfahrung für mich selbst sein kann. Celine, was hast du denn so mitgenommen aus diesem intensiven Gespräch mit Constanze?
Also ich habe auf jeden Fall mitgenommen, dass es mir total Spaß gemacht hat, ihr dabei zuzuhören und dass ich das bewundere, dieses, wie wir es auch vorhin genannt haben, dieses neue Level, ne? Also anzugehen. Mhm. Und jetzt, wo du es auch nochmal gesagt hast, etwas für sich selbst mitnehmen. Mir macht es das immer leichter, wenn ich für meine Werte einstehe, überall, wo ich es kann. Und ich glaube, so lebt Constanze das auch für sich. Und ich glaube, dass das ansteckend ist. Mhm. Na, also wir wissen irgendwie, Menschen, die im Unternehmen freundlich sind, machen gleichzeitig eine freundliche Atmosphäre. Und ich könnte mir vorstellen, dass es genau diesen Effekt eben auch nach so einem Klimagespräch hat. Und deswegen ist mein Fazit, geht in die Unternehmen. Macht es, traut euch.
Ja, danke dir. Und wenn ich dir so zuhöre, habe ich auch gerade noch gedacht, okay, vielleicht ist es gar nicht der Gesprächsinhalt, der jetzt so die Wirkung am Ende erzeugt, sondern wie du sagst, dass da eine Person irgendwie ja, mit Werten der Nachhaltigkeit irgendwie ins Gespräch gegangen ist und da ein gutes Gespräch geführt hat und das vielleicht hängen bleibt und irgendwo was auslöst.
Perspektiven auch aufzeigt, gell?
Ja. Ja, danke dir auf jeden Fall, dass du das Gespräch mit Constanze geführt hast und natürlich ein ganz großes Dankeschön an Constanze und die AG Neustadt Wirtschaft für diesen inspirierenden Einblick und den tollen Leitfaden. Ja, hast du auch noch so einen abschließenden Handlungsimpuls für unsere Hörenden parat?
Ja, also so ein bisschen habe ich es ja wahrscheinlich eben schon gesagt, ne? Geht den ersten Schritt. Ne? Vielleicht kann sich überlegt werden, welche Unternehmen gibt es in eurem Umfeld, zu welchen AkteurInnen, habt ihr vielleicht ohnehin schon eine Beziehung, gibt es was, wo ihr das Gefühl habt, da traue ich mich mal so den ersten Step zu machen. Mhm. Dann werft echt mal einen Blick in diesen Leitfaden, der lohnt sich und der ist total gut aufbereitet und bereitet euch Schritt für Schritt auf so ein erstes Klimagespräch vor. Und im besten Fall gebt ihr einen ersten Anstoß in einem Unternehmen. Im schlimmsten Fall seid ihr um eine persönliche Erfahrung reicher, gell?
Ja, sehr gut. Ja, ich muss sagen, ich bin auf jeden Fall ganz neugierig geworden und habe Lust, das selber auch mal auszuprobieren mit so einem Gespräch mit WirtschaftsakteurInnen. Den Link zum Leitfaden findet ihr, ja, wie gesagt, natürlich auch in unseren Folgennotizen hier zur Podcast-Folge. Und wenn ihr euch jenseits des Wirtschaftsthemas noch tiefer in das Thema Klimakommunikation reinfuchsen wollt, empfehlen wir euch, wie gesagt, auch unsere vorherigen Folgen dazu. Mhm. Also hört doch gerne mal in Folge 16, 24 und 25 rein.
Ja, damit möchten wir uns dann für diese Folge verabschieden. Wir freuen uns, wenn ihr uns an andere Menschen weiterempfehlt oder uns mit Sternen in eurem Podcast-Player bewertet oder uns auf Social Media Feedback zu den Folgen gebt. Damit können wir total gut arbeiten. Das interessiert uns, das ist uns wichtig. Und es hilft uns dabei, mehr gesehen zu werden und noch mehr Menschen zu erreichen. Tschüss, danke.
Ciao.